In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, warum Deutschlands Stromerzeugung auf Wind und Sonne setzen muss, obwohl sie leider unstetig sind, welche Speicher wir benutzen können, um diese Unstetigkeit entgegenzuwirken und was unsere Stromnetze erst noch alles lernen müssen, um eine emissionsfreie Energiewirtschaft zu ermöglichen. Viel Spaß! Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist ja so eine energiegeladene Musik, die passt zu unserer heutigen Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe wieder mit mir, Jens Schröder, und mit den beiden auch energiegeladenen Physikern Johannes Kückens und Michael Büker.
Hallo. Hallo.
Moin.
Wir sprechen heute über das Problem mit der Elektrizität, nachdem wir letzte Woche gesagt haben, wir lieben die Elektrizität. Und wir haben aber schon angedeutet vergangene Woche, dass es auch Probleme gibt. Und es liegt vor allem natürlich daran, dass Sonnen- und Windenergie ziemlich launische Gesellen sind, launische Stromquellen. Mhm. Lasst uns deshalb hier ohne Umschweife ins Thema starten. Wie kriegen wir die Launigkeit in den Griff?
Ja, einen kleinen Schritt zurück würde ich doch machen und noch einmal kurz skizzieren, warum wir dieses Problem überhaupt haben. Ja, mhm. Fakt ist ja, wir müssen aufhören, Energie durch das Verbrennen fossiler Energieträger zu gewinnen, weil das zusätzliche Treibhausgase freisetzt und die verstärken die Erderwärmung. Nun sind fossile Energieträger aber dummerweise unsere mit Abstand größte Energiequelle zurzeit. Sie treiben die Verbrennungsmotoren im Verkehr an, liefern Wärme durch Verbrennung in Heizung und sie leisten immer noch knapp die Hälfte unserer heutigen Stromerzeugung. Mhm.
Und der effizienteste Lösungsweg, der sieht so aus, wir stellen eben die Motoren und die Heizung so um, dass sie jetzt Strom verbrauchen statt fossiler Energieträger. Und das Tolle ist, dabei verbrauchen sie sogar weniger Energie, als sie vorher Wärmeenergie aus der Verbrennung ziehen mussten, um die gleiche Leistung am Ende zu liefern. Und das Problem, die Treibhausgasemissionen auf Null zu bekommen, können wir damit zu einem ganz großen Teil auf diese Stromerzeugung eben umwälzen. Und wir müssen also einfach die Stromerzeugung in Zukunft komplett emissionsfrei hinbekommen. Und dann haben wir eigentlich schon gewonnen, weil wir dann eben einen ganz großen Teil des Verkehrs, der Wirtschaft und der Privathaushalte emissionsfrei gemacht haben. Automatisch, indem wir die Stromerzeugung komplett umstellen und natürlich ausbauen.
Automatisch gewinnen gefällt mir. Die Kernfrage scheint mir aber da zu sein, welche emissionsfreien oder auch erneuerbaren Stromquellen haben wir, wann und wie verlässlich eigentlich zur Verfügung?
Genau, das ist die 1-Billion-Euro-Frage. Nebenbei gemerkt, es gibt eine fossile Energiequelle, die auch praktisch emissionsfrei ist. Das ist die Kernenergie. Mhm. Auf die verzichtet Deutschland zurzeit aus mehreren Gründen. Und ohnehin wäre sie im Vergleich zu fast allen erneuerbaren Energiequellen wahnsinnig teuer. Aus diesen Gründen betrachten wir die Kernenergie heute nicht weiter, auch wenn wir in einer späteren Folge vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Also, die emissionsfreien Energiequellen, die wir zur Verfügung haben, das sind in Deutschland im Wesentlichen Windenergie, Sonnenenergie, Biomasse, Wasserkraft und Erdwärme im Sinne von Tiefengeothermie.
Genau, und wenn wir in der Reihenfolge von weniger bedeutsam zu sehr bedeutsam uns das angucken, dann kann man sagen, die Tiefengeothermie, die ist fast noch überhaupt nicht ausgebaut heute. Der Ausbau wäre auch ziemlich teuer und würde eine ganze Weile dauern. Die Zeit haben wir eigentlich gar nicht, um das ganz im ganz großen Stil zu machen. Trotzdem rein rechnerisch könnte die Tiefengeothermie in Zukunft einen beachtlichen Beitrag zur Wärmeversorgung leisten. Aber ein echter Gamechanger allein wäre das sicherlich nicht.
Was die Wasserkraft angeht, nächster Punkt, ist das Potenzial in Deutschland leider praktisch schon ausgeschöpft. Einfach weil rein geografisch nicht mehr zu holen ist. Also da, wo nennenswerte Wassermengen durchfließen, runterfließen, da haben wir schon Stromerzeugung hingebaut. Zurzeit macht die Wasserkraft ungefähr 6-7% an der erneuerbaren Stromerzeugung aus. Aber wenn man bedenkt, wie viel erneuerbaren Strom wir für eine durchelektrifizierte Energieversorgung brauchen werden, wir haben das letzte Folge gesagt, es ist etwa 4-6 Mal so viel wie jetzt, dann wird die Wasserkraft nicht mehr als ein paar Prozent des benötigten Stroms liefern können.
Also Tiefengeothermie, Wasserkraft retten uns beide nicht komplett.
Leider
genau.
Nicht.
Genau. Und die Biomasse, die macht zurzeit ungefähr 20% der erneuerbaren Stromerzeugung aus. Aber auch damit haben wir ein Problem, wenn wir das weiter ausbauen wollen, weil wir natürlich dafür große Flächen bräuchten, um die ganze Biomasse zu produzieren, die dann in die Biogasanlagen hineinkommt. Also Heute nimmt man auch viele Abfälle, pflanzliche Abfälle, aber das ist natürlich auch begrenzt, weil Abfälle hat man ja nur, wenn man irgendwas produziert.
Und die werden ja schon verwendet, die Abfälle,
die anfallen. Die werden verwendet und alle wollen die haben, die sind überall wertvoll, die kann man natürlich auch benutzen, um zum Beispiel Biotreibstoffe für Flugzeuge damit zu produzieren. Man kann auch Gülle nehmen aus der Viehwirtschaft, aber auch die darf man nicht hochfahren, weil wir wissen ja auch, Kühe sind ein Klimaproblem, dafür planen wir ja noch eine Extrafolge. Ja. Das heißt, also diese ganze Sache mit Biomasse und daraus Strom erzeugen, das ist auch ein sehr begrenztes Feld und das können wir auch nicht beliebig ausbauen.
Okay, Michael, am Anfang hast du 5 emissionsfreie, weitgehend emissionsfreie Energiequellen außer der Kernenergie genannt. Jetzt habe ich irgendwie immer Finger runter gemacht, weil wenn ihr eine abgeräumt habt, ihr habt noch 2 Finger oben jetzt.
Ja, richtig. Nämlich die Windkraft und die Sonnenenergie. Es ist einfach so, andere Länder haben in der geografischen Lotterie, wie man Strom erzeugen kann, quasi einen Hauptpreis gewonnen und können sich mit Leichtigkeit komplett erneuerbar mit Strom versorgen. Es sind auch nicht viele, aber es sind ein paar. Zum Beispiel Norwegen mit Wasserkraft oder Island mit Erdwärme. Deutschland hat eine kniffligere Aufgabe gezogen, aber auch keine unmögliche. Wind und Sonne sind die beiden Energiequellen, auf die sich Deutschland stützen muss, um eine emissionsfreie Stromversorgung aufzubauen. Nicht nur eben für das, was heute schon mit Strom gemacht wird, sondern auch für den Verkehr und die Wärmeversorgung in Zukunft.
Und die gute Nachricht ist ja, dass die Technologie schon längst da ist. Also es steht dem eigentlich nichts mehr im Wege, rein technisch, physikalisch. Windräder und Solarpanel sind bereits technisch so ausgereift, dass man sie heute ja schon in Massen verbaut und sie werden trotzdem auch noch immer besser. Und außerdem gehören sie auch jetzt schon, weil sie eben schon so ausgereift sind, zu den billigsten Stromquellen und auch die werden noch immer günstiger. Aber wir haben natürlich jetzt mit dem Problem zu kämpfen, dass Wind und Sonne eben sehr unstete Energielieferanten sind. Und das führt dazu, dass die Energieerzeugung und der Energieverbrauch manchmal nicht zusammenpassen.
Also das ist jetzt die berüchtigte tada, Dunkelflaute.
Genau.
Wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, kann man aus Sonne und Wind auch keinen Strom machen.
Das ist eines der Probleme. Wir werden aber auch noch sehen, dass der umgekehrte Fall auch Ärger macht. Also wenn viel Sonne scheint und möglicherweise gleichzeitig viel Wind weht und der Strom aber gerade gar nicht gebraucht wird, das ist natürlich auch sehr ärgerlich. Aber wir schauen uns die Sache jetzt mal ganz in Ruhe an. Im Großen und Ganzen ergänzen sich diese beiden Energiequellen, Wind und Sonne, nämlich schon ziemlich gut und gleichen meistens ihre jeweiligen Schwächen sehr gut aus. Also zum Beispiel scheint ja nachts keine Sonne.
Das haben Physiker festgestellt.
Amerikanische Physiker, ne?
Dafür braucht man aber nachts auch viel weniger Strom, weil viele Industrie ausgeschaltet ist und die Haushalte wenig brauchen. Und im Winter, wenn wir besonders wenig Sonnenlicht zur Verfügung haben, weht dafür im Schnitt viel mehr Wind. Und umgekehrt weht für gewöhnlich weniger Wind im Sommer, wenn viel Sonne da ist.
Aber dieses grobe Verhältnis, dass die sich ganz gut unterstützen, das ist natürlich nicht genug. Es kommt immer wieder vor in Deutschland, dass es auch mal mehrere Tage am Stück gibt, zum Beispiel im Herbst, wenn wenig Sonne und wenig Wind zusammenkommen. Und dieser Situation muss man begegnen, um die Stromversorgung sicherzustellen.
Ja, verstehe ich. Eine Zwischenfrage habe ich noch mal kurz zum Verständnis. Solche Probleme gab es mit der bisherigen fossilen Energieversorgung eigentlich nicht, oder? Das ist eine ganz neue Art von Energieunsicherheit, mit der wir jetzt da sozusagen umgehen müssen.
Na, ich würde sagen, jein. In der Welt der fossilen Energieversorgung gibt es ja ganz andere Quellen von Unsicherheit. Also nimm mal die Ölkrise in den 70er Jahren oder als Deutschland im Winter plötzlich ohne russisches Gas auskommen sollte. Oder auch die Folgen der Erderwärmung, die durch die fossilen Energieträger ausgelöst werden. Das ist ja auch ein Problem, was damit dranhängt. Aber ganz konkret technisch gab es auch Probleme mit der Stromversorgung durch fossile Großkraftwerke und übrigens sogar Kernkraftwerke, was das betrifft. Die können nämlich nur schlecht rauf und runter gefahren werden. Also wenn kurzfristig der Energiebedarf steigt, morgens gehen alle Kaffeemaschinen an und abends alle Fernseher, da können sich Großkraftwerke nicht gut dran anpassen, diese Schwankungen im Laufe des Tages aufzufangen.
Und dann gab es ja auch, glaube ich, die Situation vor 2 Jahren, glaube ich, im Sommer, als ein großer Teil der fast 60 französischen Atomkraftwerke wochenlang ausgefallen sind, weil die Flüsse zu wenig Wasser hatten, sodass wenig Kühlwasser da war. Das ist ja auch ein äußerer Einfluss auf eine fossile Energieerzeugung, der zu einer Unsicherheit geführt hat. Eine Trockenflaute sozusagen.
Ist quasi witzigerweise auch ein Wettereffekt auf eine ganz bestimmte Klasse von Kraftwerk. Ja, richtig.
Genau, und um solchen Problemen zu begegnen, wurden für diese unerwarteten Lastspitzen eben auch zusätzliche Gaskraftwerke aufgebaut, weil die haben den Vorteil, dass man sie sehr schnell anfahren und wieder runterfahren kann, im Gegensatz zu einem Atomkraftwerk oder zu einem großen Kohlekraftwerk. Und außerdem wurden große Pumpspeicherwerke gebaut. Pumpspeicherwerke sind ja im Prinzip Wasserkraftwerke, die aber sozusagen, wo man das Wasser künstlich erstmal nach oben pumpt in ein Reservoir und dann, dafür verbraucht man Strom, wenn man zu viel hat. Und in dem Moment, wo man plötzlich sehr viel Strom braucht, lässt man das Wasser durch eine Turbine wieder nach unten laufen und erzeugt dann quasi für einen bestimmten Zeitraum ganz geplant Energie. nämlich um zum Beispiel irgendwelche Lastspitzen abzufedern am Morgen, wenn viel Kaffee gekocht wird oder am Abend, wenn das Abendessen gekocht wird und alle Fernsehen gucken.
Dann kriegt man auch Energie zurück aus dem Pumpspeicherkraftwerk, das ergänzt dann die fossile Energiebereitstellung, die sonst noch da ist.
Genau, man bekommt natürlich nicht alles zurück, aber ungefähr 70-80% kann man dann wieder erzeugen. Von dem Strom, den man vorher reingesteckt hat, um das Wasser hochzupumpen.
Genau. Das war also der Weg, um mit erwarteten und unerwarteten Unsicherheiten umzugehen. Die erwarteten kann man gut Pumpspeicher nutzen, bei unerwarteten Lastspitzen zum Beispiel die Gaskraftwerke. Ja. Das wird aber so nicht mehr gehen, wenn wir eine Stromerzeugung haben, die zum allergrößten Teil auf Wind- und Sonnenenergie setzt. Denn da haben diese Unsicherheiten sozusagen ein deutlich größeres Gewicht. Einerseits müssen bei einer Dunkelflaute auch mal ein paar Tage überbrückt werden und andererseits gibt es eben auch das Problem der Überproduktion. Wenn richtig viel Sonne scheint und außerdem noch starker Wind weht, dann ist viel mehr Strom da, als überhaupt gebraucht wird. Man kann den Strom dann, wenn sozusagen zu viel Erzeugung da ist, sozusagen technisch zurückweisen. Man kann die Windräder abstellen und bei den Solarpanels den Stromkreis unterbrechen. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwas durchbrennt oder irgendwas Flammen fängt oder so, weil plötzlich viel Energie da ist. Aber es ist doch sehr unbefriedigend, es ist ja ein Irrsinn, den Strom einfach wegzuwerfen oder zurückzuweisen, wenn man weiß, dass man zu einer anderen Zeit einen Mangel ausgleichen muss.
Zum Beispiel wird ja auch dann demnächst wieder Nacht.
Genau.
Ne? Und die Sonne scheint dann nicht mehr. Also verstehe, es war also auch mit fossilen Kraftwerken, als das ausschließlich fossil alles gemacht wurde, nicht immer nur rosig, aber jetzt hat man es mit neuen und auch größeren Unwägbarkeiten bei der Stromerzeugung zu tun, wenn man vor allen Dingen auf Sonne und Wind setzt. Was kann man jetzt gegen dieses Problem unternehmen? Da muss man was machen.
Genau, da gibt es zwei Lösungen, die man beide braucht und die auch ineinander greifen können. Man braucht einerseits den Netzausbau und man braucht noch weitere Speicherkapazitäten über die wir heute schon haben, hinaus. Und beides muss unbedingt wirklich ausgebaut werden, wenn die emissionsfreie Energieversorgung dann auch langfristig und vollständig vor allen Dingen funktionieren soll.
Mhm. Okay, Speicher ist klar, man möchte überschüssigen Strom, wenn der mal da, zu viel da ist, nehmen und ihn für später so wegspeichern im Stromvorratskeller. Mhm. Jetzt kann man die nicht in Weggläsern ins Regal stellen. Daher, das sollen wir gleich noch klären, welche Speicher man da am besten nimmt und ob wir genug davon und wie wir genug davon zusammenkriegen. Vorher würde ich aber gerne nochmal über das Stichwort, das zweite, was du genannt hast, Netzausbau reden. Denn darunter kann ich mir nicht so viel vorstellen immer. Das sagen immer alle Netzausbau, aber worum es da genau geht, dickere Kabel und wo müssen die langlaufen oder so, was hat das mit den Speichern zu tun? Das erschließt sich mir nicht immer sofort und vielleicht geht das anderen Leuten auch so.
Naja, Netzausbau heißt ja erstmal, dass die Stromnetze, um die geht's ja, aus- und umgebaut werden müssen, weil sie zu einer ganz anderen Zeit entstanden sind, als wir eben noch die fossile Energieversorgung hauptsächlich hatten. Und deshalb sind die quasi nicht fit für die heutigen Anforderungen.
Von ein paar Jahrzehnten war es so, dass es einige große Kraftwerke gab und jedes davon war im Wesentlichen für seine nähere Umgebung zuständig und die Energie ist immer nur in eine Richtung transportiert worden, nämlich weg vom Kraftwerk hin zu den Häusern und Fabriken. Das ist eben heute anders und wird in Zukunft noch stärker anders sein, denn Energie kann jetzt zum Beispiel auch mal aus den Wohngebieten hinausfließen, wenn du viele Häuser hast, die Solaranlagen auf dem Dach haben. Umgekehrt kann aber auch der Stromverbrauch von so einem Wohngebiet viel größer werden als früher, wenn alle mit ihren Elektroautos nach Feierabend nach Hause kommen und die zum Aufladen anklemmen oder wenn an einem kalten Morgen alle Wärmepumpen gleichzeitig loslegen. Um damit zurechtzukommen, müssen die sogenannten Verteilnetze ausgebaut werden. Die waren früher nur dazu da, die große Kraftwerksleistung auf ein paar kleine Leitungen für einzelne Wohngebiete und Häuser aufzuteilen. Heute muss das eben in beide Richtungen gehen und außerdem in größerer Menge.
Genau, und neben den Verteilnetzen müssen auch die Transportnetze viel leistungsfähiger werden. Also das sind die Netze, die über große Strecken die Energie transportieren. Früher bestand nur selten Bedarf daran, die elektrische Energie über wirklich große Strecken einmal ganz quer durch Deutschland oder sogar durch ganz Europa zu transportieren, weil ja jedes Bundesland seine eigenen paar Großkraftwerke hatte und fertig war die Laube sozusagen. Mit einer erneuerbaren Energieversorgung brauchst du aber die Möglichkeit viel öfter und viel, viel mehr. Also stell dir nochmal vor, im Hochsommer scheint in Süddeutschland prächtig die Sonne, aber im Norden am Meer ist alles bewölkt und es weht kein Wind, dann muss aus Süddeutschland die Energie nach Norddeutschland geliefert werden oder umgekehrt. Im tiefsten Winter hast du kaum Solarenergie, aber viel Sturm vielleicht und dann muss die Energie natürlich von Nord nach Süd transportiert werden.
Dafür müssen also neue, leistungsfähige Leitungen quer durchs Land gebaut werden und die können ganz unterschiedlich aussehen. Du kannst klassische Hochspannungsmasten hinstellen oder du kannst Kabel in der Erde verbuddeln. Dann muss man überlegen, wo gehen die lang, an Bahnstrecken oder an Autobahnen oder über irgendwelche Felder. Man kann sogar überlegen, ob man wie gehabt Wechselstrom transportiert oder ob man auf eine neue Technik mit Gleichstrom setzt bei hoher Spannung. Das kann weniger Transportverluste haben, aber man muss mehr umbauen, was die Sache teurer macht. Da gibt es viel nachzudenken und viel sozusagen technisch auszubaldowern. So oder so müssen aber viele neue Leitungen gebaut werden und dieser Ausbau geschieht dummerweise zurzeit lange nicht so schnell, wie er eigentlich müsste. Wenn diese Leitungen dann aber mal da sind, dann helfen sie nicht nur dabei, innerhalb Deutschlands die Stromerzeugung und den Verbrauch zusammenzubringen, sondern auch über Deutschland hinaus sozusagen die Versorgungssicherheit zu vergrößern. Denn selbst wenn in Deutschland eine Dunkelflaute herrscht, vielleicht sogar für ein paar Tage, dann hast du wahrscheinlich trotzdem Wasserkraftstrom aus Norwegen zur Verfügung. Oder es scheint in Spanien die Sonne oder die Schweiz hat was von ihrem Strom aus Kernkraftwerken übrig. Das wird auch heute schon rege genutzt. Wenn der Strom woanders günstiger oder sauberer zu haben ist, dann wird er importiert, weil man diese Leitungen hat. Und in Zukunft werden wir noch mehr davon brauchen.
Okay, verstehe. Je mehr Gebiete von Deutschland und sogar auch von Europa zur Stromversorgung in so einem Verbund beitragen können, desto sicherer ist die Versorgung, wenn regional mal ungünstige Wetterlagen herrschen. Okay, aber so richtig beruhigend scheint mir das jetzt noch nicht. Man möchte doch so als Land seine Stromversorgung auch gerne auch zu jeder Zeit selbst wuppen können und nicht zur Not beim Nachbarn auf der Matte stehen müssen. Auch wenn sich dieses auf der Matte stehen vielleicht über die Zeit einigermaßen ausgleicht zwischen den Nachbarn, dass jeder mal bei jedem auf der Matte steht. Aber man möchte doch eigentlich sagen, also im Notfall kann ich es auch alles hier bei mir haben.
Also eigentlich spricht sehr vieles dafür, die Stromversorgung nicht mehr nur auf ein Land begrenzt zu denken. Europa ist eng miteinander integriert und gerade geografisch haben wir eben diese verschiedenen Stärken oder auch Schwächen, die sich sehr gut ausgleichen können. Das heißt, es ist in Zukunft für eine erneuerbare Energieversorgung sowieso klüger, sich mit den Nachbarn stärker zusammenzutun. Aber man kann natürlich an beiden Problemen sozusagen zugleich arbeiten. Und eine Möglichkeit, dass auch vor Ort die Sicherheit noch zu vergrößern ist, wenn Speicher ins Spiel kommen.
Genau, also wenn man Windkraft und Sonnenenergie angemessen ausgebaut hat, dann kann man sich absolut sicher sein, es wird Zeiten geben, da wird mehr Strom erzeugt, als man in dem Moment gerade braucht. Das heißt, wir haben dann die Chance, diese überschüssige elektrische Energie in Speicher zu packen. Und die Speicher kann man dann natürlich wieder entladen, wenn kurzfristig mehr Energie gebraucht wird oder auch während einer zum Beispiel mehrere Tage dauernden Dunkelflaute. Das sind natürlich unterschiedliche Speicher, die man dafür braucht. Allerdings gibt es eine grundsätzliche physikalische Komplikation beim Speichern von elektrischer Energie. Man kann sie nämlich fast gar nicht direkt speichern. Also das heißt wirklich in Form von elektrischer Energie. Man ist immer gezwungen, die elektrische Energie einmal in eine bestimmte andere Energieform umzuwandeln und dann wieder zurückzuwandeln.
Aber es gibt doch überall Akkus, in denen elektrischer Strom gespeichert ist.
Naja, in Wahrheit sind Akkus ja auch chemische Speicher. Also ganz platt gesagt wird in Akkus elektrische Energie dafür benutzt, geladene Teilchen von links nach rechts zu schaufeln und später kann man sie zurück von rechts nach links purzeln lassen und damit lässt man dann einen Strom fließen. Aber das ist ein Umwandlungsprozess und der unterliegt vielen Einschränkungen. Man darf nicht zu schnell laden. Die Temperatur des Akkus muss stimmen. Beim Entladen muss man auch günstige Bedingungen beachten. Das macht die Speicherung weniger flexibel, als man sie gerne hätte.
Und elektrische Energie wirklich als solche zu speichern, also wirklich als elektrische Energie ohne Umwandlung, das geht nur in den sogenannten Kondensatoren. Das sind elektrische Bauteile, die sich mit Strom aufladen lassen und in denen dann die Energie in Form eines elektrischen Feldes gespeichert ist. Das Dumme ist aber, wenn die Energiemenge zu groß wird, dann schlägt ein Blitz durch den Kondensator und entlädt sich dann auf einen Schlag die ganze elektrische Energie.
Deswegen sehen wir das in der Praxis selten, dass viel Energie in Kondensatoren gespeichert wird.
Genau, es ist halt deshalb wirklich schwierig und auch teuer, Kondensatoren so groß zu bauen, dass sie viel elektrische Energie aufnehmen können. Und aus diesem Grund dienen Kondensatoren im Stromnetz nur dazu, wirklich ganz kleine Schwankungen über ein paar Sekunden auszugleichen. Sie können dummerweise nicht genug Energie aufnehmen, um auch viele Stunden oder sogar mal Tage einer Stromflaute zu überbrücken.
Okay, aber was für Speicher kommen denn dann überhaupt in Frage? Es gibt ja die guten alten Pumpspeicherkraftwerke, hattest du eben auch erklärt, wie die funktionieren, Johannes. Also Wasser hochpumpen und durch eine Turbine wieder runterrauschen lassen, wenn man den Strom dann wieder benötigt. Die wären ja schon geeignet für den Job des überschüssigen Stroms zwischenzuspeichern.
Leider nicht. Also natürlich werden die, die wir haben, weiter ihren Nutzen haben. Aber sie bieten eben insgesamt nicht genug Speicherkapazität an, um die jetzt neu zu erwartenden Schwankungen durch die immer mehr Ausbau der Solar- und der Windenergie, um diese Schwankungen abzupuffern. Und neue Pumpspeicherwerke zu bauen, das ist eben einfach geografisch nicht drin. Wir haben dafür nicht die Berge, sag ich mal, auf die wir die einfach packen können. Oder das wären unglaublich große Eingriffe in die Natur, die wir ja auch nicht wollen.
Man muss ja irgendwo weit oben irgendwo auf dem Berg so einen Speichersee dann anlegen. Das ist schon, das kann man halt nicht überall machen. Ne?
Genau, oder es ist ein wahnsinnstechnischer Aufwand und viel zu teuer. Aber das Tolle ist, heute gibt's ja die Akkus. Und die Akkus können genauso mehrere Stunden Zeit überbrücken, wenn zu wenig Strom da ist. Deshalb werden die Akkus wahrscheinlich wirklich die Lösung sein, um quasi die Pumpspeicherkapazität noch auszubauen. Ja. Aber eben nicht mit Pumpspeicherkapazität.
Nicht mit Wasser, sondern mit geladene Teilchen hin und her pumpen.
Genau. Und da gibt es natürlich einen super Trick, den man ausnutzen kann, über den wir letzte Woche auch schon gesprochen haben. Nämlich, dass Autos ja einen großen Teil der Zeit rumstehen, ne? Etwa 95%. Und wenn das Elektroautos sind mit Batterien drin, dann können die natürlich während dieser ganzen Rumstehzeit am Stromnetz hängen. Und stell dir vor, diese Autos werden, wenn sie am Stromnetz hängen, nicht bloß geladen, sondern die können auch entladen werden, wenn man den Strom benötigt im Netz für andere Anwendungen als für das Auto. Das heißt, man hätte dann ohne irgendeinen Mehraufwand, allein durch die E-Autos, die dann eh da sind, schon einen riesen Akku sozusagen über Deutschland verteilt aufgebaut.
Das klingt ja geradezu nach einem energetischen Taschenspielertrick, dass man jetzt sagt, wir nehmen einfach die Elektroautos, dann haben wir schon einen großen Akku, der schon gebaut ist und schon da ist. Das ist elegant einerseits, wenn man so drüber nachdenkt. Die Akkus sind ja eh da von den E-Autos, deswegen heißen die auch so. Aber sag mal, für mich als Autobesitzer ist das doch auch nachteilig. Ich will ja schließlich morgens früh mit dem Ding irgendwie zur Arbeit fahren und nicht nach dem Einsteigen feststellen, oh schade, der Akku ist leer, weil letzte Nacht hat kein Wind geweht und in Bayern wurde Strom gebraucht, weil irgendeiner vergessen hat, den Leberkäse aus dem Ofen zu nehmen und deswegen ist mein Akku im Auto jetzt leer.
Genau, das ist natürlich eine berechtigte Sorge, aber so müsste es auf gar keinen Fall kommen. Man würde zum Beispiel die Entnahme aus den E-Auto-Akkus so steuern, dass der Akku zum Beispiel nie unter 60 oder 70% fällt oder garantieren, dass er morgens um 8 auf jeden Fall wieder bei 80 oder 90% ist, egal was zwischendurch passiert ist.
So könnte man das einprogrammieren
natürlich,
in das ganze System.
Ist technisch kein Problem. Und einen Vorteil könntest du davon auch noch haben, nämlich für diese bereitgestellte Akkukapazität, dass du deinen E-Auto-Akku sozusagen dem Netz anbietest, dafür könntest du dich sogar bezahlen lassen. Es könnte also so gehen, dass dein Auto völlig automatisch über Nacht einem Netzbetreiber aus der Patsche hilft, weil der gerade zu wenig Leistung verfügbar hat. Dein Auto gibt ein bisschen Energie ab und du kriegst ein paar Cent dafür gutgeschrieben. Wer das nicht will, kann so ein Programm natürlich auch einfach abwählen und sagen, mein Auto soll immer mit 100% in der Garage stehen. Dann verzichtet man natürlich auf diese Belohnung dafür, das Stromnetz mit zu stabilisieren.
Gut, das klingt natürlich jetzt schon ganz schön schlau. Gibt es so eine Technik denn heute schon? Also kann ich jetzt heute diese paar Cent über Nacht automatisch, ohne dass ich im Schlaf sozusagen schon verdienen, wenn ich ein E-Auto habe?
Na, die Technik und die Idee, wie es funktionieren soll, die gibt es schon, aber sie ist eben noch nicht eingeführt. Also wir haben das in Deutschland noch nicht verbaut. Dazu müssen eben auch einige Voraussetzungen erfüllt sein und die werden jetzt erst nach und nach erstellt. Zum einen müssen die Autos natürlich dazu in der Lage sein. Da gibt es schon erste Modelle, die das können, dass eben von außen ihre Batterie durch den Ladeanschluss auch entladen werden kann. Das nennt man dann bidirektionales Laden, weil der Strom eben in beide Richtungen fließt, also bidirektional. Außerdem müssen natürlich die Stromzähler in den Häusern und die Verteilnetze in den Wohngebieten diese Aufgaben auch erledigen können. Das heißt, da muss man diese Smart Meter ausrollen. Gibt schon an einigen Orten, aber im Wesentlichen sind wir da noch ganz am Anfang. Und nicht zuletzt muss das mit der Abrechnung natürlich so ausgeklügelt werden, dass man jetzt nicht noch 20 Anträge schreiben muss und irgendwie noch einen Steuerberater beschäftigen muss, wenn man mal ein paar Prozent seines E-Autos oder von der Batterie des E-Autos für das Stromnetz zur Verfügung stellen will und ein paar Einnahmen damit machen möchte.
Genau. Aber wenn das dann endlich mal ins Rollen gekommen ist, dann wird der Nutzen gigantisch sein. Also erstens können die Autobesitzer damit, wie gesagt, ein bisschen Geld verdienen. Zweitens gibt es übrigens sogar neue Studien, die darauf hindeuten, dass Lithium-Ionen-Akkus länger leben, wenn sie nicht immer nur mit 100% Ladung irgendwo stehen, weil sie möglichst schnell vollgeladen wurden, sondern wenn sich der Akkustand die meiste Zeit in einem gesünderen Bereich bewegt. So grob 60-80% kann man da technisch sagen.
Das ist sogar quasi Akkupflege dann, das ist besser für die Akkus.
Das ist tatsächlich Akkupflege. Und drittens gewinnt damit natürlich die Sicherheit der Stromversorgung fürs ganze Land, wenn das im großen Stil gemacht wird. Angenommen, ein Drittel der Pkw in Deutschland würde auf E-Autos umgestellt und die würden dann bei ihren Besitzern in der Garage jeweils ein Zehntel ihrer Akkukapazität für das Netz bereitstellen. Also ein Drittel der Autos in Deutschland würde zum Beispiel den Bereich zwischen 70% Akkuladung und 80% Akkuladung dem Netz anbieten. Dann würden all diese Autos zusammen doppelt so viel Speicherkapazität bieten, wie wir jetzt gerade an Pumpspeichern installiert haben in Deutschland. Und das eben beinahe ohne Zusatzkosten, außer dass man das Stromnetz digitalisieren und die Stromzähler umstellen muss, was aber sowieso passieren muss.
Man müsste jedenfalls keinen See auf einer Bergkuppe neu anlegen, der dann Wasser speichert. Das ist schon beeindruckend. Also ein elektrischer Taschenspielertrick, aber doch mit Substanz. Reicht das denn? Also in diesem Szenario, Michael, was du gerade gesagt hast, wäre ja dann die Speicherkapazität, die wir heute von Pumpspeicherkraftwerken haben, durch diese E-Autos, wie du es gerade vorgerechnet hast, quasi verdreifacht. Bringt uns das schon ans Ziel? Ist das schon genug, dass wir sagen können, juhu?
Nee, das allein würde ziemlich sicher nicht reichen. Ne? Aber es spricht auch nichts dagegen, dass man noch mehr Speicher hinbaut. Nicht die nutzt, die in den E-Autos schon verbaut sind, sondern weitere. Du kannst dir Turnhallen mit Lithium-Ionen-Akkus vollstellen und das ist dann ein Speicher. Man kann die sogar an die Orte stellen, wo große fossile Kraftwerke bisher gelaufen sind. Denn da ist ein super Stromnetz vorhanden. Da stellst du dann wahnsinnig viele Akkus hin und die sind dann ein Stromspeicher, der schon wunderbar angebunden ist.
Kann man die Kabel quasi weiter nutzen, die da schon liegen. Aber Turnhallen voller Lithium-Ionen-Akkus, wäre das nicht total teuer? Also man liest ja immer, dass der Akku ist der teuerste Teil eines Elektroautos. Das muss doch dann sehr viel Geld kosten.
Naja, ja, solche Speicher kosten schon ganz gut was. Aber die Preise für Batterien sind so heftig in den Keller gegangen, dass sogar Fachleute schon von einem Batterie-Tsunami sprechen. Mhm. Und das klingt erstmal gefährlich, aber in dem Fall ist es etwas Gutes.
Freundlicher Tsunami.
Genau, also das heißt, für viel geringere Kosten, als man immer erwartet hat, kann man jetzt wahnsinnig viele Lithium-Akkus bauen und kaufen und verteilen und anschließen. Man sieht das an den Anträgen für die Anschlüsse solcher Speicher, die sind in die Höhe geschossen, weil Leute sagen, hey, wenn die Akkus so wenig kosten, dann baue ich einen Speicher auf, hänge den ans Stromnetz und verdiene mir eine goldene Nase jedenfalls, weil es dem Stromnetz so sehr hilft. Mhm. Man kann sich vergangene Schätzungen anschauen, wie sich die Preise für Lithium-Ionen-Akkus wohl entwickeln würden. Kannst du gucken, was hat man vor 20 Jahren gedacht, was hat man vor 10 Jahren gedacht, und die wurden von der Realität alle weit untertroffen. Batterien sind jetzt so billig, wie es noch vor ein paar Jahren kaum jemand für möglich hielt. Und was Ähnliches gilt übrigens für Solarpanel, die sind auch immer billiger geworden. Da muss man sagen, leistet die Festkörperphysik und die Materialforschung wirklich fantastische Arbeit, dass die Kosten für solche Techniken immer weiter sinken.
Ja. Und zu diesem Thema möchten wir auch unbedingt noch einen ganz tollen Podcast empfehlen, der sich mit der Batterieentwicklung im Speziellen beschäftigt. Der heißt Geladen, der Batterie-Podcast. Und der wird unter anderem vom KIT herausgegeben, dem Karlsruher Institut für Technologie.
Genau, da wird wirklich beeindruckende aktuelle Batterieforschung gemacht in diesen Institutionen, die den rausgeben und im Podcast eben daraus berichtet. Ich durfte schon vor 10 Jahren, da war ich noch ein ganz frischer, junger Wissenschaftsjournalist, einen Forscher, der dort arbeitet, interviewen und fand das richtig spannend. Und Johannes, du bist, glaube ich, sogar Stammhörer von Geladen, ne? Und kannst da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, ich habe die meisten Folgen, glaube ich, gehört. Da werden wirklich die Top-Forscherinnen und Forscher zu diesen Themen befragt, die mit Batterieentwicklung zu tun haben. Und klar, es ist ein sehr nerdiges Thema, aber ich finde es unglaublich spannend und ich höre da super gerne zu. Und deshalb verlinken wir diesen Podcast natürlich hier auch bei uns in den Shownotes.
Also es ist ein nerdiges Thema, Geladen, der Batterie-Podcast, aber sogar ich habe etliche Folgen davon schon gehört und habe als Laie da auch meine Freude dran. Es geht manchmal ganz schön tief, aber es ist schon echt, das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Und die machen das einfach sehr flockig auch.
Genau, dort kann man sich also über Speicher, insbesondere eben Batteriespeicher, noch viel, viel tiefer informieren, wenn man das möchte. Es gibt aber auch noch ein großes Potenzial dafür, das Stromnetz zu stabilisieren, abgesehen davon, dass man Speicher installiert. Nämlich, wenn man dafür sorgt, dass Verbraucher, also Geräte, die Strom verbrauchen, sich so steuern lassen, dass es mit der verfügbaren Energie besser korrespondiert. Zum Beispiel könnte man morgens eine Waschmaschine anstellen und sagen, pass auf, ich will um 15 Uhr die Wäsche aufhängen. Und in der Zwischenzeit wird das Ganze über einen smarten Stromzähler mit dem Netz sozusagen abgestimmt, dass genau dann, wenn der Strom ausgesprochen günstig ist, weil viel Sonne scheint, die Waschmaschine anläuft. Ja. Dafür kann sich ein Haushalt dann auch vom Netzbetreiber belohnen lassen. Und es sind eben gerade Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, die zu den stromintensivsten Verbrauchern in heutigen Haushalten gehören. Und die können sich eben auf diese Weise prima für das Netz einspannen lassen. Natürlich auch da, man muss sich nicht abhängig machen von dem, was der Netzbetreiber will. Man kann auch sagen, ist mir jetzt egal, was das Stromnetz sagt, die Wäsche muss sofort fertig werden. Das wird auch immer gehen.
Ich habe nichts Sauberes mehr.
Quasi. Ja.
Okay, also eine erneuerbare Stromversorgung braucht Verteilnetze, habt ihr gesagt, in den Wohngebieten, die mit zukünftig großen Stromflüssen und zwar auch in beide Richtungen zurechtkommen können. Und außerdem braucht man neben den Verteilnetzen auch noch Transportnetze, um eben viel elektrische Energie durchs Land und auch durch ganz Europa zu transportieren, von da, wo gerade viel ist, zu da, wo gerade vielleicht nicht so viel ist. Das ist der Netzausbau, der unbedingt nötig ist, habt ihr gesagt, um unsere Energieversorgung emissionsfrei zu machen und das Problem mit der Elektrizität im Grunde zu lösen oder lösen zu helfen. Das ist das, was leider ganz schön viel Geld kostet und momentan auch nicht besonders gut vorankommt in Deutschland. Wenn der Netzausbau aber funktioniert, dann wird die Stromversorgung tatsächlich sehr viel ausfallsicherer. Wir haben ja schon ein sehr sicheres Stromnetz im Moment in Deutschland, aber das wird die Sicherheit nochmal erhöhen, obwohl Wind und Sonne eben sehr wechselhaft sind und diese Unstetigkeit im Vergleich zu einer rein fossilen Energieversorgung, Stromversorgung zunimmt. Und außerdem kann man dann ja große Stromverbraucher in den Haushalten auch noch zu günstigen Zeitpunkten aktivieren, wenn das in den Lebens- und Tagesablaufplan passt. Und man kann sogar Elektroauto-Akkus als Speicher fürs Stromnetz zur Verfügung stellen und sich dafür belohnen lassen, wenn man diese Flexibilität in der Nutzung von seinem Auto hat, wenn man jetzt nicht unbedingt um 8 Uhr morgens immer 100% haben muss, sondern wenn 80% reichen, kann man sagen, alles klar, ich stelle mal 10% dem Netz für seine Stabilisierung zur Verfügung. Interessante neue Technologien, die da im Kommen sind und auf uns zukommen. Außerdem kann man aus Akkus auch richtig gehende Speicherkraftwerke aufbauen. Das waren die berühmten Turnhallen, die du mit Lithium-Ionen-Akkus vollstellst. Fand ich sehr gut. Und die können dann eben nach Bedarf überschüssigen Strom verbrauchen, also sozusagen in den Speicher hinein verbrauchen. Und dann, wenn Strom dringend benötigt wird, können sie ihn wieder abgeben, als wären sie eben ein Kraftwerk. Deswegen heißen die ja auch Batteriekraftwerke. Und das wird in Zukunft sogar immer billiger, weil die Preise für Lithium-Ionen-Akkus stärker fallen, als alle Fachleute das zu hoffen gewagt hatten. So, das ist schon ein bisschen die Gesamtlage jetzt, ne?
Genau, und wir haben dabei noch ein paar Speicherformen unter den Tisch fallen lassen, also zum Beispiel Wärmespeicher, wo man quasi einen Tank voller Wasser mit Elektrizität erwärmt, vielleicht sogar über eine Wärmepumpe besonders effizient und dann hinterher die Wärme wieder rauszieht, zum Beispiel für ein Fernwärmenetz, wo man wirklich dann die Wärme zum Heizen in Städten benutzen kann. Das ist sehr billig und die Effizienz ist dann auch nicht schlecht und solche Anlagen sind natürlich auch schon im Aufbau, gerade in Dänemark wird das viel gemacht. Und dann gibt's natürlich noch das ganze Thema Erzeugung von grünen Energieträgern, die wie klassische Treibstoffe funktionieren, also Wasserstoff, Methan, E-Fuels aller Art. Da kann man eben auch mit überschüssigem Strom die Herstellung dann in dem Moment machen, wo man den zur Verfügung hat. Und ja, gerade für die Luftfahrt und für die Industrie werden die auf jeden Fall auch gebraucht. Und das ist eben eine sehr teure Angelegenheit. Aber es wird natürlich billiger, wenn man die Treibstoffe dann herstellt, wenn man den Strom sonst eigentlich hätte wegschmeißen müssen, weil man damit nirgendwo hin kann.
Ja. Macht man die quasi mit umsonst Strom.
Genau.
Vor allem aber dürfen die Lithium-Ionen-Akkus die zentrale Speichersäule werden. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, wo man die hinbauen kann. Man kann sie zum Beispiel auch neben die Windparks stellen. Ja, also da, wo zum Beispiel schon viele Windräder laufen. Das schont das Netz, weil die Energie von da, wo sie erzeugt wird, zu da, wo sie gespeichert werden kann, gar nicht weit transportiert werden muss. Das alles ist sozusagen das optimistische Szenario, dass es mit stark ausgebauter Windkraft und Solarenergie und einigen klug genutzten und günstig gebauten Speichern schon hinhaut, dass das Stromnetz auch bei ungünstigem Wetter im Herbst und Winter auch über Tage stabil gehalten werden kann. Es gibt aber auch ein pessimistisches Szenario und das besagt, das wird nicht reichen, wenn man das so macht mit den Speichern und dem Netzausbau, sondern es werden in Zukunft auch einige Gaskraftwerke benötigt werden, die anlaufen können, wenn wir eine tagelange Dunkelflaute haben. Das heißt, diese Gaskraftwerke, die müssten vorgehalten werden, die müssen dann da sein und sie würden nur wenige Tage oder Wochen im Jahr laufen und perspektivisch kann man sie irgendwann dann hoffentlich mit emissionsfrei erzeugtem Wasserstoff betreiben. Das wäre ziemlich teuer. Das ist, wie gesagt, das ungünstige Szenario, das ist die pessimistische Aussicht. Wir brauchen Gaskraftwerke, um die Netze stabil zu halten.
Und wir müssen die bauen, die Gaskraftwerke, obwohl sie nur ein paar Tage im Jahr laufen wollen.
Oder eben nicht abbauen, sofern sie schon da sind.
Genau.
Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen wird die Stromsituation in Deutschland wohl landen. Aber man sieht, es ist absolut möglich, durch die Elektrifizierung als großen Hebel den Verkehr und die Wärmeversorgung und den Stromverbrauch des ganzen Landes auf eine emissionsfreie Energieversorgung umzustellen. Und damit hoffentlich, das ist das große Ziel am Ende, die Erderwärmung zu stoppen, bevor sie zu viel kaputt macht.
Das ist ein Wort, dafür lohnt sich es doch, die Probleme mit der Elektrizität, waren ja mehrere, zu lösen. Und die Möglichkeiten haben wir heute skizziert oder habt ihr heute skizziert. Vielen Dank dafür, ihr beiden. Wir haben ja wie jedes Mal noch kurz den Hinweis, dass die Universität Hamburg, die Physikdidaktiker dort unseren Podcast evaluieren und gucken, wie funktionieren denn unsere Erklärungen hier. Dafür gibt es einen Fragebogen, der in den Shownotes verlinkt ist. Wir freuen uns riesig, wenn ihr euch daran beteiligt. Da helft ihr der Wissenschaft und tut noch was Gutes. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet und abonniert und wenn ihr uns Sterne vergebt oder was die Plattformen, auf denen ihr Podcast hört, alle da so hergeben an Kommentarfunktionen.
Genau.
Würden wir uns freuen.
Und um mit uns in Kontakt zu treten, könnt ihr uns schreiben an podcast@ganzinruhe.de oder unsere Social-Media-Kanäle, die wir mit unserem großen Schwester-Podcast Sag mal du als Physiker betreiben, auch ansprechen, denn das sind wir gleichen drei und wir freuen uns dort von euch zu hören. Und damit sagen wir bis nächste Woche. Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.